Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und Vater Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was tun wir, wenn wir mal wieder von einem falschen Verhalten, von uns selber überrascht sind, wenn wir vielleicht überrascht sind, dass wir wieder gesündigt haben oder wenn wir überrascht sind, dass andere gesündigt haben? Wir alle kennen Menschen, über deren Verhalten wir uns dann mal gewundert haben. Menschen, die vielleicht Großes geleistet haben, aber irgendwie liegt über ihr Leben ein Schatten. Da ist etwas, was dieses gute Verhalten in ihrem Leben schmälert. Aktuell wird ja gerade in den Medien diskutiert, weil eine neue Dokumentation herausgekommen ist über Michael Jackson. Die Frage ist, kann man die Lieder im Radio abspielen lassen? Das diskutieren Radiosender, kann man das machen, weil Michael Jackson vielleicht bekannt, gibt Leute, die vielleicht seine Musik mögen, aber kann man das abspielen lassen bei dem, was er oder den Vorwürfen, die er ausgesetzt ist? Einige von uns kennen vielleicht noch Helmut Kohl, den großen Politiker, der viel geleistet hat für die deutsche Wiedervereinigung. Aber die Spendenaffäre lastet auch über sein Leben. Oder in den letzten Monaten ist auch über einen christlichen Leiter in Amerika einige Vorwürfe aufgetreten worden, der jahrelang oder eine große Gemeinde gegründet hat in Amerika und jetzt lange Leiter war dieser Gemeinde und jetzt sind Vorwürfe laut geworden. Kurz bevor er eigentlich in Rente eintreten durfte oder wollte, ist er zurückgetreten. Vielleicht erinnerst du dich auch in deinem Leben an etwas, wo du denkst, das dürften die Leute nicht wissen, sie würden anders von mir denken. Und vielleicht hast du dich selbst ertappt, wenn du an diese Menschen denkst, an die ich gerade genannt habe, dass du denkst, das hätte ich eigentlich nicht von dieser Person gedacht. Ich bin enttäuscht, dass er oder sie das gemacht hat. Aber vielleicht bist du auch selbst über dein Leben überrascht. Wie konnte diese Sünde nur passieren? Wie konnte diese Sünde nur dir passieren? Denn in der Bibel haben wir eine ähnliche Geschichte. Da gibt es den Mann Noah in der Bibel. Noah ist einer der ganz Großen in der Bibel. Von ihm wird gesagt, und es wird von nicht vielen gesagt, Noah wandelte mit Gott. Diesen Titel, Noah wandelte mit Gott, den teilt Noah sich nur noch mit Henoch. Und wenn wir in der Bibel lesen, die ersten Kapitel der Bibel, dann sehen wir, wie Noah beschrieben wird vor der Sintflut. Ein Mann, ein frommer Mann, ohne Fehler. Und Gott hat Noah und seine Familie ausgesucht, um mit ihm einen Neuanfang zu machen mit der Menschheit. Nur Noahs Familie überlebt die Sintflut. Die ganze Erde wird vernichtet, in der Arche überleben nur Noah und seine Familie. Und dann steht immer wieder in der Bibel, wir können die mal beispielhaft mal gucken, 1. Mose 6, 22 zum Beispiel, das kommt mehrmals vor im Bericht über Mose, in 1. Mose 6, 22. Und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Diese ausdrückliche Erwähnung, Noah tat genau das, wie Gott ihm es befohlen hatte. Genau so tat es. Und das kommt dann auch nochmal vor, in Kapitel 7, Vers 5. Und Noah tat nach allem, was der Herr ihm geboten hatte. Oder wir lesen das in Kapitel 9, Vers 16. Nee, das stimmt jetzt nicht, sehe ich gerade. Auf 9, Vers 16 passt nicht. Aber es kommt raus, nachdem Noah aus der Arche kommt. Das müsste Vers Kapitel 8 doch sein. Dass Noah es genauso tat, wie Gott es geboten hatte. Wir sehen Noah, ein Mann, der genau das tut, wie Gott es haben möchte. Und die erste Sache, die von Noah berichtet wird, nachdem er aus der Arche kommt, nach der Sintflut, ist was? Noah baut einen Altar. Damit bringt er zum Ausdruck, dass er sich Gott hingibt, dass er ist Gott weiht. Und dann lesen wir, dass Gott den Noah segnet, dass er Gott verheißt, dass er die Erde nicht noch einmal vernichten möchte auf diese Weise, dass er sie bestrafen wird auf diese Weise. Gott geht einen Bund mit Noah ein und Gott gibt ihm das Versprechen des Regenbogens. Er sagt, wenn ich den Regenbogen sehen werde, dann werde ich daran denken, an dieses Versprechen. Was für ein großer Mann, der Noah, oder? Was für ein großer Mann. Was für ein Glaubensheld. Wie wird es mit diesem Noah weitergehen in der Bibel? Das ist ja die spannende Frage. Und Kapitel 9, wie geht es mit diesem großen Mann in der Bibel weiter? Und der Noah wird im Neuen Testament, im Kapitel 11 vom Hebräerbrief, wo die ganz vielen Glaubenshelden vorkommen, wird dieser Noah auch erwähnt. Positiv. Aber die Geschichte von Noah ist eben nicht zu Ende. Wir haben die letzten Verse aus dem Kapitel 9, die Verse, ich lese mal ab Vers 1. Mose 9, ab Vers 18 bis Vers 29. Und die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, waren Sem und Ham und Japhet. Und Ham, das ist der Vater Kanaans. Diese drei sind die Söhne Noahs, und von ihnen ist die ganze Erde bevölkert worden. Und Noah, ein Landmann, begann auch Weinberge zu pflanzen. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken und lag entblößt im Inneren seines Zeltes. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters. Ihre Gesichter aber hielten sie so rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Und Noah erwachte von seinem Weinrausch und erkannte, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte. Und er sprach: Verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und er sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Weitem Raum schaffe Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Und Noah lebte nach der Flut noch 350 Jahre, und alle Tage Noahs betrugen 950 Jahre, dann starb er. Vielleicht hast du dich schon gefragt, warum steht genau diese Geschichte in der Bibel? Alles, was in der Bibel steht, was in Gottes heiligem Wort steht, hat irgendein Ziel, irgendeinen Grund. Der Autor des ersten Buches Mose wird sich die Fragen auch gestellt haben, warum, was wähle ich aus von all den Ereignissen, die wir haben, welche Geschichten, welche Berichte möchte ich in diesem Buch niederschreiben? Und jetzt haben wir hier die Geschichte von Noah drin. Warum ist diese Geschichte hier drin? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Was wollte der Schreiber dieses Buches, den damaligen Leser, mit dieser Geschichte deutlich machen? Was war seine Absicht? Was sollten die damaligen Leser oder Hörer denken über Noah, über Gott? Und die zweite Frage ist, die wir uns stellen müssen, was möchte Gott heute, dass wir denken über Noah oder über Gott? Warum wollte Gott, dass wir heute wissen, dass Noah nicht einfach nur fehlerlos war, sondern dass es diese eine peinliche Geschichte in seinem Leben gab? Weil dieser Noah ist für uns ja einer, der ist kaum wiederzuerkennen. Oder Noah, der Fromme, der Gerechte, wie er in der Bibel geschrieben wird. Der mit Gott wandelte. Der als einziger Gottes Ansprüchen genügte. Da war keiner, der gerecht war, außer Noah. Noah, der für andere zum Beispiel werden sollte, wurde zum negativen Beispiel. Und jetzt gibt es Ausländer, die sagen, ja, das, was da dem Noah passiert ist, liegt nicht so ganz bei Noah. Die Schuld wird ein bisschen klein geredet, wird gesagt, ja, da vermutlich war Noah der erste Mann, der einen Weinberg anlegte, und er wusste einfach nur nicht, was passiert, wenn man dann so davon zu viel trinkt. Oder man sagt vielleicht, ja, er hatte, nach der Sintflut gab es veränderte Bedingungen auf der Erde mit den ökologischen Bedingungen, und jetzt gärte plötzlich der Wein, wurde zu Alkohol, und er wusste es nicht. Davon sehen wir hier gar nichts im Text. Wir sehen hier, was passiert ist, und wir wissen, dass das nicht eine angenehme Geschichte war. Was immer auch dazu geführt hat, dass Noah sich betrank, das Ergebnis war, er lag nackt und betrunken in seinem eigenen Zelt. Und wir wissen auch nicht, wie häufig das vorgekommen ist. Es geht auch gar nicht darum, sondern es geht darum, dass es passiert ist und was dann damit gemacht worden ist. Aber warum steht diese Geschichte in der Bibel? Diese Geschichte zeigt uns doch, es ist ja der Neuanfang, Kapitel 8 und 9, ne, der Bund, den Gott mit Noah schließt, Neuanfang mit der ganzen Schöpfung. Nach Adam, der Bund, kommt der Noah-Bund, Neuanfang. Und was sehen wir? Es wiederholt sich etwas. Es wiederholt sich etwas, was bei Adam gewesen ist. Es wiederholt sich auch nach Noah. Die Sünde ist immer noch in der Welt. Auch in der neuen Welt nach der Sintflut. Und das ist die Realität. Die Welt ist meiner Meinung nach nicht erklärbar, wenn wir nicht daran glauben, dass Sünde in der Welt ist. Und das nicht nur bei schwachen Menschen. Menschen, die vielleicht in familiären Verhältnissen aufgewachsen sind, wo es nicht so gut war, sondern hier geht es um einen großen Mann Gottes. Denn Noah war jetzt, wenn man die Zahlen jetzt im Vers 28 sieht, wie alt er insgesamt worden ist und wie viele Jahre er nach der Sintflut noch lebte, dann wird man davon ausgehen können, dass Noah 600 Jahre alt war. Er hatte die Sintflut überlebt, er hatte das große Gericht Gottes in der Welt überlebt, die Sintflut. Also Gottes Gericht hatte er überlebt, er war als einziger mit seiner Familie ist er gerettet worden. Was ist das für eine Gottesbegegnung? Also was hat er für eine Gotteserfahrung gemacht? Und ich glaube, das ist der Punkt. Noah, der so viel Erfahrung mit Gott hatte, auch er scheiterte. Auch er beging eine Schuld. Er beging Sünde. Auch wenn wir vielleicht denken, er sollte es besser wissen. Und vielleicht denkst du auch, ich bin zu alt oder ich bin zu erfahren, dass mir das passieren kann. Damit haben junge Leute heute ein Problem in der Gesellschaft. Ich nicht. Vielleicht die anderen. Da weiß ich einfach schon zu viel über das Thema, dass mir das passieren könnte. Ich glaube, Noahs Versagen ist ein Beispiel dafür, für die Gefahr, dass Gläubige, wie wir im Laufe der Jahre vergessen, welche Macht die Sünde hat. Noah scheiterte als einer, der mit Gott lebte. Ja, er lebte mit Gott und dennoch beging er einen Fehler. Und ich würde sagen, das ist das Gute in der Bibel. Die Heldengeschichten der Bibel sind nicht Heldengeschichten, wo wir nur die guten Seiten der Person lesen. Wir sehen beim Noah, so gut wie er war, auch er brauchte Gottes Vergebung und Gottes Gnade. Die Bibel beschönigt da nichts, sie kaschiert nicht einfach die Fehler, sie wäscht sie nicht einfach weg, sondern die Heldengeschichten, die Helden der Großen der Bibel werden auch von ihrer negativen Seite gezeigt, von ihren Fehlern. Und das nicht nur bei Noah. Wenn wir bei den Leuten, wenn wir im Hebräer 11 lesen, bei den Glaubenshelden, die wir da haben, dann kann man die Glaubenshelden so durchgehen. Wir fangen bei Abraham an und sehen Abraham, der Mann des Glaubens. Er log hinsichtlich seiner Frau, weil er Angst hatte um sein eigenes Leben. Weil er an der Verheißung zweifelte. Sein Sohn Isaac stapfte in die gleichen Fußstapfen wie sein Vater. Auch er sagte, sie ist meine Schwester, über seine Frau. Mose verlor seine Beherrschung, er war ein Mörder, er wurde der große Führer des Volkes. David, auch ein Glaubensheld, hatte eine Affäre und ließ den betrogenen Mann sogar noch sterben. Und dennoch war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Petrus, den wir vielleicht dafür kennen, dass er zur falschen Zeit das Falsche sagte. Der hielt nicht zu Jesus, als es am schwersten war und wurde später zum Fels der Gemeinde. Alles Menschen, die große Dinge für Gott getan haben, Menschen, die nahe mit Gott unterwegs waren und dennoch begingen sie Fehler. Sie sind Menschen, die mit Gott lebten und ihnen passierte es. Und ich glaube, die Geschichte von Noah, sie erinnert uns daran, dass die Sünde in der Welt auch nach der Sintflut immer noch herrscht. Gott macht einen Neuanfang. Sünde ist immer noch da. Ich habe von einem Prediger gehört in den Vereinigten Staaten, der bekannt war, Bibellehrer war in einer Bibelschule und ihm ist eine große Sünde passiert. Es ist eine außereheliche Affäre gewesen. Und ein Student, der das mal gehört hatte, sagte, ich möchte diesen Mann gerne mal treffen, der doch so ein gesegnetes Leben hatte, der so viel Einfluss auf Leute hatte, ich möchte ihn mal fragen, wie das passieren konnte. Das war interessant, sie kamen zusammen, sie haben sich dann getroffen, ich meine, es war in New York, wo sie sich getroffen hatten, und der Student fragt ihn, guter Mann, wie ich würde das gerne verstehen wollen, Sie, die so viel Erfahrung mit Gott haben, Sie so einen großen Segen und so einen Einfluss auf die Menschen haben, wie konnte es passieren, dass Ihnen das passiert? Und dieser Mann sagte, glauben Sie an die Lehre? Er dachte, Sie sind doch Calvinist, oder? Er dachte, ja. Glauben Sie an die Lehre der völligen Verdorbenheit des Menschen? Ja. Dachte, genau, und das war mein Problem, das habe ich nicht geglaubt. Ich habe nicht mit der Realität der Sünde gerechnet und gerade deshalb bin ich gefallen, weil ich hier gar nicht gewappnet war. Wie stark die Sünde ist. Und wir sehen hier selbst nur einen Mann, der mit Gott lebte, ihm passiert ist. Und die Bibel verschweigt es nicht. Und so glaube ich, überrascht es dich vielleicht manchmal, wenn du Menschen erlebst, die in Sünde fallen. Menschen oder vielleicht von dir selbst, es durfte mir nicht passieren, es darf mir nicht passieren. Wir hatten gestern noch Gespräch gehabt mit Bekannten von uns und da ging es auch darum, wenn man versagt, wenn man Fehler macht. Und dann ist tatsächlich der Vorschlag gekommen, ja, das bist nicht du gewesen, der das getan hat. Das ist ja nicht deine Identität. Nein, wenn du das dir sagst, dass das du gewesen bist, das macht dich doch nur fertig. Und da mussten wir gegenhalten und sagen, nein, es bin ich gewesen. Ich bin derjenige gewesen, der gesündigt hat. Ich bin derjenige gewesen, der einen Fehler begangen hat. Und ich glaube deshalb, dass das Christentum die Antwort auf die großen Fragen des Lebens ist. Warum? Weil Sünde Realität ist. Und wenn ich sage, ich bin es nicht gewesen, ja, wer ist es denn bitte schön dann gewesen? Die Antwort ist doch, dass es jemanden gab, der für diese Schuld gekommen ist, um sie zu bezahlen. Und deshalb glaube ich, ist es ein großer Unterschied, ob ich sündigen kann oder ob ich nicht sündigen kann. Wenn dich die Sünde überrascht und sagt, wie konnte derjenige das nur tun? Das hätte ich von dem nie gedacht. Dann gehst du nicht davon aus, dass Sünde Realität in unserem Leben ist. Das darf einfach nicht passieren, denkst du dann vielleicht. Du ärgerst dich vielleicht darüber, aber es darf nicht bekannt werden, was passiert ist. Es war ein Ausrutscher, es war vielleicht nicht typisch für dich. Aber Noahs Geschichte ermutigt uns, die Wahrheit und die Realität ins Auge zu sehen. Wir sündigen gegen Gott und gegen Menschen. Und die Geschichte direkt nach der Sintflut, sie ermutigt uns doch zu sehen, zu erkennen, es ist ein Neuanfang. Aber auch nach der Sintflut ist die Sünde noch da. Warum ist mir das so wichtig? Weil das mir persönlich Hoffnung macht. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Und wer glaubt, keine Abgründe zu haben, der ist wahrscheinlich noch nie nah genug am Rand gestanden seines eigenen Lebens. Und ein Sprichwort sagt ja, ein deutsches Sprichwort, jeder hat eine Leiche im Keller. Also sei nicht allzu überrascht, wenn du von deinem eigenen Fehltritt überrascht wirst. Und ich habe das mal in meinem eigenen Leben gemerkt. Es war jetzt keine Sünde, aber ich habe in meinem früheren Beruf, habe ich mal an einem Tag die Kasse vertreten bei uns oder war für die Kasse zuständig und am Ende des Tages hatten wir einen Fehlbetrag von 2000 Euro. Gut, jetzt sagt dir vielleicht 2000 Euro, was ist das schon, ne? Aber das konnte ich natürlich damals als Jung nach der Lehre nicht wieder alles gerade mal so vorstrecken und mal wieder gut machen. Und damals war das bei uns so in der Filiale, wir haben wirklich alle Kollegen, wir haben da gesessen, wir haben alle gesucht. Wir sind alle Belege durchgegangen, wir haben nichts gefunden. 2000 Euro fehlten. Und ich könnte so ein bisschen nachvollziehen, wie man sich dann fühlt, wenn man dann nach Hause fährt, so 2000 Euro. Ich weiß nicht, was die Kollegen bei mich gedacht haben, was der jetzt gemacht hat. Und wir haben nichts gefunden. Nichts gefunden. Und erst ein paar Tage später kam dann heraus, ich meine, über die Bundesbank hat dann festgestellt, dass wir da wahrscheinlich zu viel abgeführt haben und das nicht angegeben haben. Auf jeden Fall kam dann raus, es war tatsächlich ein Fehlbetrag, den wir gebucht haben. Also die 2000 Euro waren nicht weg. Fiel mir natürlich ein Stein vom Herzen. Aber was wollte ich, nachdem mir das passiert ist? Ich wollte meinen Kollegen doch beweisen, das kommt nicht nochmal vor. Das habe ich einmal gemacht, aber das mache ich nicht nochmal. Ich werde zeigen, dass ich vertrauenswürdig bin. Ich werde zeigen, dass ich okay bin. Bitte, gib mir noch eine zweite Chance, lass mich nochmal in die Kasse. Dann sind nachher 2000 Euro mehr drin. Ne? Nein, lass mich nochmal in die Kasse. Ich zeige euch, dass ich zuverlässig bin. Mir ist bei der Predigtvorbereitung dann eingefallen, wisst ihr, Jesus, ich wollte eine zweite Chance haben. Aber Jesus gibt uns keine zweite Chance. Jesus gibt uns etwas Besseres als eine zweite Chance. Er macht sich selber zum Sündigen. Er macht sich zum Schuldner. Und wir lesen das, was Paulus sagt über Jesus in 2. Korinther 5, Vers 21. Den, damit meint er Jesus, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus gibt dir keine zweite Chance. Er ist der Stellvertreter. Er ist gekommen, um für deine Schuld zu bezahlen. Und manchmal denke ich, ich würde es einfach den Leuten nur beweisen, dass mir dieser Fehler nicht nochmal passiert. Diese Sünde darf mir nicht nochmal passieren. Aber Jesus sagt, du brauchst es nicht nochmal probieren. Und das hat Jochen eben vorher schön gesagt. Und in der letzten Woche sind wir den Maßstab wieder nicht gerecht geworden. Und wir kommen deshalb heute zum Abendmahl nicht, weil wir es letzte Woche so gut geschafft haben, sondern jetzt dürfen wir das Abendmahl nehmen. Wir kommen, weil wir das Abendmahl nötig haben. Wir sind Gott, Wir brauchen deine Vergebung. Und jemand hat mal gesagt, die Kirche ist ein Krankenhaus für Sünder und nicht ein Museum für Heilige. Die Kirche, die Gemeinde Gottes, ist ein Krankenhaus für Sünder und nicht ein Museum für Heilige. Das ist Gemeinde, ein Krankenhaus für Sünder. Ja, Noah hat auch einen Fehler gemacht. Ja, auch ich mache Fehler. Und ich bin Teil der Gemeinde. Damit habe ich aber nicht gesagt, es ist mir wichtig, dass Sünde etwas Gutes ist. Und ich freue mich, wenn Menschen scheitern. Ne? Schön, dass du gesündigt hast. Nein, darum geht es nicht. Aber wir sollten nicht so überrascht sein, wenn Menschen Sünden begehen. Und deshalb haben wir vorher auch den Text gelesen aus Johannes 8 mit der Ehebrecherin, die ja zu Jesus geführt worden ist und man wollte, dass sie gesteinigt wird. Und Jesus sagte, ich verurteile dich auch nicht. Dann ist aber spannend, was er sagt. Er sagt aber jetzt, und jetzt gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Also Jesus ließ sie nicht einfach nur gehen und sagen, schön, dass du gesündigt hast, jetzt brauchst du mich, sondern jetzt geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Natürlich, wir kennen ja das Lied, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Wir wissen doch, wie es weitergeht. Jesus, bei dir bleiben wir nicht so, wie wir sind. Auch das geht weiter. Und ich bin in einem theologischen Seminar angestellt. Wir leben ja recht hoch in den Bergen, also 1200 Meter auf 1200 Meter Höhe. Und es ist ein theologisches Seminar, also Bibelschüler sind da vor Ort, es ist ein Campusleben bei uns. Und es ist immer ganz interessant, wenn neue Studenten kommen, am Anfang sind sie so begeistert. Was für eine tolle Gemeinschaft habe ich noch nie gehabt in meinem Berufsleben, so mit Christen zusammenzuarbeiten. Und glaub mir, nach einigen Wochen ist dann die Ernüchterung da und so. Das hätte ich aber nicht gedacht, dass die hier oben das machen, dass der Mitstudent dahin geht, dass er sich das anguckt, dass er so redet und dann geht es immer so weiter. Ne? Das auf Beatenberg. Ne? Wie kann man das so machen? Da sind doch nur fromme Überflieger bei uns. Und ich sage dann gerne, ja, wir sind dem Himmel ein Stück näher, aber wir sind eben noch nicht im Himmel. Ja, 1200 Meter Höhe, aber wir sind eben noch nicht im Himmel. Wir möchten da realistisch bleiben. Zwischen Noah und uns gibt es keinen Unterschied. Sünde kommt vor. In den besten Häusern, in den besten Gemeinden, in den besten Familien sollten wir nicht überrascht sein. Mein Vater ist ja auch Pastor gewesen und als es dann mal ein bisschen schwierig war, hat er mal zu mir gesagt, du Boris, weißt du, es ist für manche aus der Gemeinde sehr, sehr heilsam zu wissen, dass der Pastor auch Schwierigkeiten zu Hause hat. Weil er dann auf einmal weiß, was Gnade bedeutet, wie man abhängig ist von der Gnade. Und John Newton, der bekannte Dichter des Liedes Amazing Grace, hat ja immer gesagt, es gibt drei Wunder. Das erste ist, wenn ich in den Himmel komme, werde ich drei Wunder sehen, sagt er. Das erste ist, ich werde mich wundern darüber, wie viele Menschen dort sind, die ich gar nicht erwartet hätte. Das zweite Wunder ist, dass ich viele Menschen dort nicht sehen werde, von denen ich dachte, dass sie dort sein werden. Das dritte, das größte Wunder ist, dass ich selbst dort sein werde. Können wir diese Gnade noch feiern? Diese Gnade, dass wir nicht dazugehören könnten? Jochen, ich habe, glaube ich, gesehen, dass du vor einigen Wochen darüber gepredigt hast, eigentlich könnten wir keine Gemeinschaft mit Gott haben. Feiern wir das noch, dass wir durch Jesus Christus Gemeinschaft mit Gott haben können? Und mir ist das erst so deutlich geworden, wie radikal der christliche Glaube ist, als wir uns mit einem Flüchtling aus Tibet getroffen haben und wir ihm versuchten zu erklären, was der christliche Glaube ist. Und der dann irgendwann fragte, so ganz frei raus, sagte der, ja, wie ist das eigentlich? Vergibt Gott auch Mördern? Wir dachten so, ja, das ist eine spannende Frage. Ja, Gott vergibt auch Mördern, wenn sie bekennen. Und dann sagte er, vergibt Gott auch den Mördern meines Vaters? Sein Vater ist von Chinesen geköpft worden. Sagt er, vergibt Gott diesen Mördern? Und da haben wir auf einmal begriffen, was das Problem ist. Wenn wir jetzt ja sagen, dass diese Mörder Vergebung bekommen können, stellen wir mal fest, wie radikal der christliche Glaube ist, oder? Was Gott bereit ist zu vergeben. Und da haben wir festgestellt, wenn wir jetzt ja sagen, sagt er, was wird er jetzt sagen? Ja, will ich das werden oder will ich das nicht werden? Wie ungerecht ist das denn? Du kannst sagen, wie gnädig ist dieser Gott? Das Evangelium ist nicht deshalb so anstößig, wer nicht dazugehört. Manche sagen ja, ja, beim Christsein, wenn du nicht dazugehörst, das ist so, schließt so viele aus. Nee, das Heftige ist beim Christsein, wer alles dazugehören darf. Wer alles dazugehören darf, das ist doch verrückt in unserem Sinne. Es ist ungerecht, es ist Gnade. Und das ist das, was John Newton so preist, wenn ich dazugehöre, wenn ich im Himmel bin, dann werde ich das feiern. Und die Geschichte geht ja noch weiter mit Noah. Und wir sehen einmal, dass Sünde eine Realität im Leben ist, dass sie auch im Leben des Christen immer wieder noch da ist. Aber es geht noch weiter und es geht weiter Und ich glaube, dass die Geschichte uns zeigt, wie wir miteinander umgehen können, wie wir mit der Sünde umgehen können. Die Geschichte von Noah, da haben wir ja zwei Beispiele, wie man damit umgehen kann. Wir haben drei Söhne und wir haben den Sohn Ham und wir haben den Sem und den Japhet. Und die gehen unterschiedlich mit der Sünde vom Noah um. Das erste ist ja, es ist interessant, der Noah sündigt, das ist ja Noahs Vergehen. Aber wer kriegt eigentlich hier das Problem? Interessant ist ja, dass Noah in Vers 24 steht und Noah erwachte von seinem Weinrausch und erkannte, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte. Sagen, Noah, jetzt wäre vielleicht ein bisschen Selbstkritik angesagt, aber Noah sagte, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte. Und dann sehen wir in Vers 25 bis Vers 27 ein Fluchwort von Noah. Und wir denken doch, Mensch, eigentlich müsste doch Noah sagen, was habe ich eigentlich getan? Und hier steht, was sein Sohn ihm angetan hatte. Man könnte sagen, es ist eine peinliche Geschichte über Noah, aber eigentlich beschäftigt sich der Erzähler viel mehr damit, was jetzt mit den Kindern ist, wie die damit umgegangen sind. Manchmal denken wir doch, wenn der andere eine Sünde begangen hat, jetzt haben wir jemanden, das ist ja so die Begabung auch mancher Christen, wir ertappen den anderen auf frischer Tat bei der Sünde. Ne? Wir sind es nicht gewesen, der andere ist es gewesen. Wir erleben, wie andere Menschen über jemanden schlecht reden. Und die Geschichte lehrt uns, Noah hatte ein Problem. Aber die Kinder von Noah, für die ist es genauso zum Problem geworden. Oder kann es zum Problem werden, je nachdem, wie man damit umgeht. Also das Stolpern der anderen Menschen kann zu unserer eigenen Stolperfalle werden. Diese Gefahr zu erkennen. Wir meinen ja, wir haben ja nicht gesündigt, der andere hat ja gesündigt. Aber der Umgang, wie wir damit umgehen, kann ganz schnell zu unserer eigenen Falle werden. Und da haben wir den einen Sohn Ham und wir lesen gerade die Verse 22. Den Vers 22. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Was tut Ham, um seinem betrunkenen Vater zu helfen? Er unternimmt nichts, um ihm zu helfen. Man könnte jetzt fragen, was war denn konkret die Sünde von Ham? Was hat er getan? Was war falsch? Und auch da wieder gibt es Ausleger, die da verschiedene Ideen anbringen. Waren es unmoralische Gedanken von Ham? War es Verachtung gegenüber dem Vater? Wir sehen das hier gar nicht. Der Text sagt, er ging hin und berichtete es seinen Brüdern. Wir sehen aber auch, was er nicht tat. Er half seinem Vater nicht, wie er ihnen hätten helfen können. Er sah seinen Vater und erzählte es seinen Brüdern. Jemandes Nacktheit damals zu sehen, das bedeutete Entwürdigung. Es war eine Entehrung, es war der Verlust einer menschlichen und einer sozialen Würde für Noah, dass sein Sohn ihn nackt gesehen hat. Die Heiligkeit der Familie war zerstört, der Vater wurde lächerlich gemacht dadurch. Und er deckte ihn eben nicht zu. Er ließ ihn einfach liegen und erzählte es noch seinen Brüdern. Er steht seinem Vater nicht bei. Er posaunt das Scheitern Noahs heraus. Er lästert, er zeigt mit dem Finger, wenn man so will. Er bringt seinen Vater in eine noch peinlichere Situation. Er nutzt die Schwäche und die Hilfesituation von Noah aus. Ham stolperte, vermutlich gar nicht beabsichtigt in die Situation. Er hat seinen Vater vielleicht gar nicht gesucht. Er ist vielleicht zufällig am Zelt vorbeigekommen. Aber das wurde dennoch zu seinem Problem. Einige von euch haben vielleicht vor ein paar Jahren mitbekommen, es gibt ja diese Miss Universe-Wahlen. Die gucke ich mir normalerweise nicht an, aber die eine habe ich mir angeguckt im Nachhinein. Kann ich auch sagen, warum. 2015 gab es eine spezielle Wahl. Da ist es nämlich so gewesen, dass bei der schönsten Wahl, bei der Wahl der schönsten Frau, ist eine Gewinnerin gekürt worden, die Miss Columbia. So, und lächelnd wirft die Siegerin dann dem Publikum ihre Küsse zu und feiert das, aber es war nur ein ganz, ganz kurzer Moment. Sie darf es nur ganz, ganz kurz feiern, weil der Moderator, der gerade angesagt hatte, dass Miss Columbia gewonnen hat, stellt im nächsten Moment fest, sie war es nicht. Ich habe es verwechselt. Ich habe die Zweitplatzierte gerade zur Ersten gekürt. Und das ist alles natürlich auf Kameras festgehalten worden, das kann man alles nachgucken. Und er versucht verzweifelt die Situation zu retten, sich zu entschuldigen und sagt, ich habe die Karte falsch gelesen und sie ist nur auf dem zweiten Platz. Miss Philippines hat den ersten Platz bekommen. So, Kronen werden, also Buhrufe und so, Kronen werden wieder abgelegt, wieder aufgesetzt. Ein ganz, ganz peinlicher Moment. So, ich hätte mir die Sendung wahrscheinlich nicht angeguckt. Jetzt habe ich sie mir nachher gesehen. Warum? Weil das war in den Schlagzeilen. Was dieser Moderator, wie hieß er noch, Steve Harvey, was er gemacht hat. Ich vermute mal, der Steve Harvey wird vorher in Europa kaum bekannt gewesen sein. Er wird kaum bekannt gewesen sein. Aber durch diese Geschichte wurde er rasend schnell bekannt. Und glaub mir, einen Tag später wurde die Wikipedia-Seite angepasst von ihm. Weil ihm ist etwas passiert und die ganze Welt hat dabei zugeguckt. Und ich muss sagen, es hat auch ein bisschen Spaß gemacht, dabei zu gucken. Es ist schon so, wenn man jemanden dann so einen Fehler machen sieht. Und unsere Welt ist unbarmherzig, wenn jemand ein Vergehen macht. Und gerade in den sozialen Medien, da wird man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit Dreck beworfen. Und dieses Phänomen ist nicht neu. Hamm hat das damals auch schon gemacht. Er hat darüber gesprochen, was dem anderen passiert ist, was nur passiert ist, mit anderen darüber gesprochen. Und das ist ein Phänomen, das wir vielleicht in den Gemeinden sicherlich nicht so über Facebook, über WhatsApp dann posten oder was auch immer, sondern vielleicht auf eine andere Art und Weise über die Vergehen, über die Sünden der anderen reden können, vielleicht in einem christlichen Deckmantel. Schon gehört Schwester Bertha, ne? Sie hat so Schwierigkeiten mit der Sache. Lass uns für sie beten. Das kann genauso üble Nachrede sein, wie das vielleicht bei Ham war. Und so, glaube ich, bekommen wir gerade in einer christlichen Gemeinschaft, wo wir so eng beieinander sind, wie eine Familie, manchmal kriegen wir sehr viel mit, was die anderen so machen oder was sie auch nicht machen. Es ist normal, wenn man zusammenlebt. Es geht oft nicht anders als bei Ham. Wir haben das Talent, andere auf frischer Tat zu ertappen, gerade in der christlichen Gemeinschaft. Wir sehen die Fehler, wir sehen die Schwächen, wir sehen die Vergehen. Die Frage ist nur, wird das Stolpern der anderen zu unserer eigenen Stolperfalle? Wie gehen wir damit um? Treten wir es breit? Machen wir es zum Thema in unseren Gesprächen mit anderen? Ich glaube, es gibt Alternativen. Alternativen sehen wir hier zum Beispiel bei Sem und bei Japhet, bei den anderen Brüdern, die das Obergewand nahmen, Vers 23, legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters. Ihre Gesichter aber hielten sie so rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Was haben die sich eingesetzt, um den Vater nicht noch mehr in seiner Würde zu verletzen? Was haben sie getan? Der Vater lag schon im Brunnen, die haben nicht noch Steine hinterhergeworfen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wie das ausgesehen haben muss, wie sie dahergingen. Was haben sie alles getan, um ihren Vater nicht noch mehr mit der Lächerlichkeit preiszugeben? Und diese Geschichte zeigt uns, wie wir miteinander umgehen können. Rückwärts gehen sie in dieses Zelt rein. Sie wollen Noah nicht noch weiter, ich sag mal, in seinem Tiefpunkt demütigen. Sie stehen ihm in diesem Punkt zur Seite. Und das ist genau das, wozu Gott uns in seinem heiligen Wort auffordert, durch Paulus, wenn er in Galater 6, Vers 1 sagt, zu der christlichen Gemeinde in Galatien sagt er, Kapitel 6, Vers 1, Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gibt auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Oder wir haben es in 1. Petrus 4, Vers 8, vor allen Dingen habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Vor einigen Jahren war in den Paralympics oder bei den Paralympics in den Vereinigten Staaten gab es einen 400-Meter-Lauf. Von der Geschichte habt ihr vielleicht schon gehört. Die Paralympics sind ja die Olympischen Spiele der Menschen mit Behinderungen. Und da gab es 8 Behinderte, die um diesen einen Preis liefen. Diese 400 Meter. Und es ist sicherlich nicht so elegant wie jetzt bei den Olympischen Spielen, weil sie da mit Prothesen rumlaufen und sich das nicht immer sicherlich so elegant aussieht, wie wenn jetzt ein gesunder Mensch läuft. Und etwa 30, 40 Meter vor dem Ziel, also als der Startschuss gefallen ist, 30, 40 Meter vor dem Ziel, fällt einer aus der Spitzengruppe hin und strauchelt. Das könnte die anderen sagen, ja, Pech gehabt, Junge, ne? Jetzt, weil es dir schlecht geht, geht es mir ja besser, dann habe ich bessere Chancen, ins Ziel zu kommen, jetzt haben wir einen Konkurrenten weniger. Vielleicht wird der eine so gedacht haben. Aber bei diesem Spiel, das ist so interessant gewesen, das ist ja das Unglaubliche, dass einer der Behinderten seinen Lauf unterbricht, humpelt auf den Gestürzten zu, richtet ihn auf, greift ihm unter die Arme. Der kann aber nicht mehr richtig, aber dann merken die anderen das auch, sie kommen auch dazu. Sie greifen sich einander unter die Arme und sie gehen gemeinsam, alle 8, über die Ziellinie. Sie schleppen sich gemeinsam über das Ziel. Ich glaube, das ist Gemeinde. Eine Gemeinde voller Gebrechliche, voller kranke Leute, die uns immer wieder unter die Arme greifen und uns immer wieder auf das Ziel ausrichten. Da wollen wir gemeinsam hin. Ich weiß, damals bei uns in der Gemeinde, als wir neu bei uns in der Gemeinde waren, da lagen noch diese Zettel aus, weiß ich, willkommen auf der Baustelle. Willkommen auf der Baustelle. Wir sind gemeinsam unterwegs zum Ziel. Das ist Gemeinde. Wir haben die Möglichkeit, in unserer Gemeinde die Fehltritte unserer Mitchristen zuzudecken, sie mitzutragen. Und du findest offensichtlich auch hier in der Gemeinde, ohne dass ich euch kenne, werde ich euch sagen dürfen, ihr werdet Menschen haben, die Charakterschwächen haben. Menschen, die Sünden verstecken, die ihre Gefühle nicht unter Kontrolle haben, die vielleicht mal ein hässliches Wort sagen, vielleicht Schwierigkeiten in ihrer Ehe haben. Als Gemeinschaft sind wir darauf angewiesen, dass wir uns gegenseitig aufhelfen. Und das tun wir nicht, um die Dinge breitzutreten. Jesus hat uns etwas anderes vorgelebt. Er hat uns nicht nur vorgelebt, wie wir sein sollen, er macht es auch selber erst möglich. Bei ihm sind wir selbst bekommen mit unseren Fehlern. Ich glaube, weil wir selbst Vergebung erfahren haben, können wir auch anderen mithelfen, mittragen und Vergebung zusprechen. Und die Geschichte geht immer noch weiter. Ich habe gesagt, Noah, in den Versen 25, 27, ist interessant, Gott hat ja versprochen, er möchte die Erde nicht mehr verfluchen. Und was macht Noah? Und er sprach, verflucht sei. Gott will nicht mehr verfluchen, jetzt verflucht Noah, verflucht sei Kanaan. Noah verflucht seinen eigenen Sohn, wirklich seinen eigenen Sohn. Wir sehen hier, dass Noah über Kanaan spricht. Und Kanaan, das sehen wir in Vers 22, Kanaan ist der Sohn von Ham. Das heißt, Kanaan hat eigentlich in der Geschichte, wie wir sehen, nichts mit zu tun mit der Geschichte. Es ist Ham, es ist sein Vater gewesen, der es angestellt hat. Und jetzt hat aber der Kanaan verflucht, sein Sohn. Also der Sohn seines Sohnes verflucht, Noah, sein Enkel. Warum fällt der Fluch auf Kanaan und nicht auf Ham, der doch eigentlich in der Geschichte gar nicht vorkommt und hier erwähnt wird? Vielleicht entdeckt Noah hier im Kanaan die Eigenschaft, die er bei seinem Vater bereits gesehen hat, nach dem Motto, ein Apfel fällt nicht weit vom Stamm, er ging vielleicht in den Fußstapfen seines Vaters. Noahs Wort kann sicherlich auch als prophetisches Wort aufgefasst werden, das sich dann auch erfüllt hat. Man kann sagen, was definitiv klar ist, Kanaan war der Vater der Kanaaniter. Das waren die zukünftigen, hier in diesem Sinne noch die zukünftigen Feinde vom Volk Israel. Und für die Leser, die damalige Leser wird dann klar gewesen sein, ach, wo der Grund darin liegt, warum sie Kanaan vertreiben mussten. Wenn man annimmt, dass sie das gelesen haben, kurz vor dem Einzug in Land Kanaan, wenn sie festgestellt haben, okay, wir sollen die Kanaaniter vertreiben, und die Geschichte beginnt schon bei Noah. Die werden den Zusammenhang sicherlich gesehen haben. Und wir sehen sogar bei den Segensworten, die dann ausgesprochen werden über Sem oder auch über Japhet, da sehen wir, dass da wird Gott gepriesen, der Herr wird gepriesen, also nicht Sem und Japhet werden gepriesen, sondern Gott wird gepriesen. Und da finden sich immer noch so Fluchworte über Kain. Kanaan sei sein Knecht. Das sehen wir. Also über Kanaan wird definitiv ein Fluch ausgesprochen. Wie frustrierend muss das für die Nachkommen von Kain gewesen, vom Kanaan gewesen sein, dass sie dieses Fluchwort haben. Und jetzt finde ich eine ganz, ganz spannende Entdeckung auch innerhalb der Bibel. Es ist ja über die Kanaaniter dieser Fluch ausgesprochen worden. Es gibt eine Person in der Bibel, die uns einen ganz spannenden Hinweis gibt. Nämlich, das ist die Hure Rahab in Jericho. Sie ist eine Kanaaniterin. Die Hure Rahab in Jericho ist eine Kanaaniterin. Diese Hure Rahab nahm die Kundschafter Israels heimlich auf. Sie verhalf ihnen zur Flucht. Sie verhängte vereinbarungsgemäß dieses rote Band über die Stadtmauer und wurde so gerettet. Und sie kommt sogar in der Liste der Glaubenshelden vor, in Hebräer 11. Und das, was doch erstaunlich ist, ist jetzt, diese Kanaaniterin, diese Rahab, sie ist innerhalb der Geschlechtsregister beim Stammbaum von Jesus zu finden. Sie ist eine der Personen, sozusagen der Stammmütter von Jesus. Sie wird ausdrücklich namentlich auch erwähnt. Sie ist quasi eine Vorfahren von Jesus. Aus dieser Linie kam Christus. Christus hat quasi kanaanitisches Blut in seinen Adern, das Blut eines zur Sünde verfluchten Volkes. Und hier sehen wir, wie Jesus sich identifiziert mit einem sündigen Geschlecht, um aus ihnen Menschen zu retten. Jesus ist nicht nur unser Vorbild, Jesus hat es überhaupt erst möglich gemacht. Und das ist das, was in Galater 3, Vers 13 steht. Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, da er selbst zum Fluch wurde. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Ja, die Menschheit steht unter dem Fluch der Sünde. Schau dir die Welt an, wie sie leidet. Deine Nachbarn, deine Kollegen an. Schau dich selbst an. Du wirst sehen, wie wir unter Unfrieden, unter Gewalt, unter Korruption, unter Neid und Gier, unter Misstrauen leben. Aber wir sollten nicht allzu sehr überrascht sein, dass Sünde in der Welt herrscht. Sie herrscht in der Welt. Aber Jesus Christus ist gekommen. Er ist in diese Linie dieses verfluchten Geschlechts hineingekommen und er hat uns von diesem Fluch befreit, weil er selbst diesen Fluch getragen hat. Das ist die große Befreiung, das ist, glaube ich, das ist die gute Nachricht, die die Welt braucht. Du kriegst keine zweite Chance. Die wirst du eh wieder verhauen. Christus hat es für dich getan. Amen.